Schön, euch hier zu sehen. Heute kommen wir zum Ende unserer Leitserie, wie ihr auch schon an dem Titel erkennen könnt. Ist das die letzte dieser Leitpredigten, aber auch, glaube ich, eine gute und notwendige Perspektive, wie wir von Christian auch gerade schon gehört haben im Gebet. Ihr könnt schon mal eure Bibeln aufschlagen. Wir werden die Hauptzeit zusammen in 2. Korinther verbringen, im 2. Korintherbrief sein und werden uns da eine wichtige Stelle anschauen, die uns hilft, mit dem Leid in dieser Welt umzugehen. Nun, zu Beginn dieser Leitserie hat uns Jonathan eine Geschichte erzählt oder eine Begebenheit, hat über das Paradox des Leides gesprochen, von einem 20-jährigen jungen Mann oder in den 20ern, der an Krebs starb. Und die Menschen um ihn herum, die nichtgläubig waren, die ihn interviewt hatten, es nicht verstehen konnten, wie er trotzdem noch sagen konnte, dass Gott gut ist. Und das ist ein Paradox, was wir als Christen verstehen können, aber als Nicht-Christen eben nicht verstehen können. Weil der Verlust von Leben oder der Verlust von Menschen einer der schwersten Formen des Leides ist, die wir nur miterleben können. Die Frage, die in dieser Geschichte aber aufkam, ist, wie kann man trotz all der Umstände, die wir im Leben haben, die passieren, wie können wir festhalten an so einer Wahrheit? Wie können wir festhalten an Gott, an einer Überzeugung von Dingen, die wir nicht sehen? Nun, diese Geschichte ist natürlich ein Extrem und einige von uns kennen diese Extreme, doch Leid hat viele schmerzhafte Gesichter. Von den persönlichen Herausforderungen wie Depressionen oder Ängste oder berufliche Schwierigkeiten oder finanzielle Probleme bis hin zum Tod. Oder selbst auch die physischen, seelischen Probleme, die uns plagen mit diesem Körper, der am Ende ist. Die wirklich Schmerzen, vielleicht auch jeden Tag Schmerzen produzieren. Dinge wie diese sind alles Leid, mit denen wir zu kämpfen haben. Nun, ich möchte euch eine kleine Geschichte vorstellen, auf die werde ich später nochmal darauf eingehen. Das ist eine kurze Lebens- und auch Leidensgeschichte, die uns hilfreich sein wird. Und zwar geht es hier um eine Frau, die heißt Martha Snell Nicholson. Die wurde 1998 geboren. Sie war eine Amerikanerin und war früh schon im Glauben. Ihr Leben ist bekannt dadurch, dass sie viel Poesie schrieb. Sie ist eine Dichterin gewesen, die die schweren Krankheiten ihres Lebens in diesen Gedichten verarbeitete. Sie wurde mit 14 Jahren krank. Und damals erkrankte sie an einer Form von Arthritis, die im Endeffekt dafür sorgte, dass sie für die nächsten 35 Jahre ihres Lebens an ein Bett gefesselt war. Und zu dieser Arthritis kamen noch drei andere Krankheiten dazu, die ihr Leben auch prägen würde. Eine davon die Osteoporose, was auch dazu führte, dass sie nicht mehr wirklich loskam von diesem Bett. Diese Krankheitsphase erstreckte sich für 35 Jahre ihres Lebens, bis sie im Alter von 55 Jahren 1953 starb. Die Frage, wenn man solche Geschichte hört, ist, wie kann ein junges Mädchen mit 14 Jahren, was so einen Schicksalsschlag erfährt, wie kann es denn festhalten an Gott, so dass sie mit 55 voll im Glauben heimgeht zu dem Herrn? Wie können wir mit solch Leid umgehen? Nun, sie ging damit um, dass sie diese Erfahrungen und ihren Glauben und alles, was damit zusammenhängt, in Gedichten verfasste, um Menschen zu ermutigen. Und sie war wirklich genau dann das. Das ist, was ihr Lebenswerk ausmacht. Sie wurde eine Ermutigerin für Menschen mit schweren Situationen. Oder wir könnten auch an eine bekanntere Geschichte denken. Vielleicht kennt ihr die von Joni Erickson Tada und ihren Dienst. Ja, sie ist querschnittsgelähmt mit 17. Bei einem Tauchunfall ist das passiert. Da gibt es ja auch ein wunderbares Buch und einen Film davon. Und wir sehen einfach, wie Gott diese Frau, trotzdem, dass sie nach ihren eigenen Angaben jeden Tag mit Schmerzen aufwacht, wie sie festhält am Glauben, wie sie in einem Raum von vielen anderen Menschen, die gläubig sind, alle übertrumpft, wenn es zu Freundlichkeit und Güte und Herrlichkeit kommt. Solche und ähnliche Geschichten gibt es genügend. Ich kann euch selbst von einer Handvoll solcher Menschen erzählen. Erst bei der Bibelschule in Südafrika habe ich auch so eine Frau kennengelernt, querschnittsgelähmt, die nur Schmerzen hat die ganze Zeit. Aber wisst ihr was? Wenn du sie gesehen hast, die hat jeden Einzelnen aus der Gemeinde, was Freundlichkeit und Güte und Zufriedenheit anbetrifft, in die Tasche gesteckt. Trotzdem, dass sie so viele große Leiden in ihrem Leben durchgemacht hat. Und das war auch das Leben von dieser Martha, von der wir später nochmal hören werden. Also nochmal, wie können wir im Angesicht von solchen Herausforderungen, seien es tödliche Krankheiten oder der Tod von Angehörigen oder schwere körperliche Leiden, zerbrochene Ehen, Beziehungen oder zertrümmerte Träume, wie können wir dann noch von einem guten Gott sprechen? Wie können wir trotz all diesen Dingen, die um uns herum geschehen, fest stehen bleiben? Wie kann ich mich durch all diese Lasten nicht entmutigen lassen? Wie kann ich trotz Bedrängung nicht erdrückt werden? Wie können wir niedergeworfen werden, aber dabei nicht umkommen? Wie können wir verfolgt werden und trotzdem nicht verlassen sein? Wie können wir keinen Ausweg mehr sehen und doch einen Ausweg haben? Kurzum, wie können wir die Leiden dieser Zeit wirklich mit Ausdauer tragen, ohne daran zu zerbrechen? Und das ist die Frage, die Paulus uns heute beantwortet. Und die finden wir heute in diesem Text, in 2. Korinther 4, Vers 6. Und wir schauen uns bis Kapitel 5, Vers 2 an. Und der hier schreibt, Paulus, er hatte genügend Leiden selber erlebt, von denen wir noch gleich hören werden. Aber wir lesen zuerst den Text und dann schauen wir uns ein bisschen in den Kontext dieses Buches hinein, bevor wir uns den Text genau anschauen. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 5, Vers 2. 4, 16 bis 5, Vers 2. Paulus schreibt hier, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Soweit mal unser Text. Er geht natürlich noch viel weiter, aber wir wollen auf einen speziellen Fokus hinausgehen heute. Wir werden heute hier in diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, werden wir vier notwendige Schritte erkennen. Vier notwendige Schritte oder eine Strategie, die uns helfen wird, im Leid zu bestehen. Wirklich Leid tragen zu können in dieser Welt. Damit das Leid, das wir erfahren, auch immer wirklich ein gutes Ende nimmt. Und Leid wird immer ein gutes Ende nehmen. Das ist, was Paulus hier uns auch verspricht. Für diese Strategie, für diese vier Schritte benötigen wir erstens eine feste Entscheidung. Da werden wir in den Vers 16 davon hören. Wir brauchen zweitens eine herrliche oder himmlische Perspektive. Das ist von den Versen 16 bis 18. Und dann brauchen wir oder werden daran erinnert, dass es ein göttliches Wissen benötigt, um dahin zu kommen. Das sehen wir in Vers 1 von Kapitel 5. Und wir brauchen ein himmlisches Verlangen, beziehungsweise das himmlische Verlangen kommt als Resultat von den ersten drei Dingen. Das sehen wir in Vers 2 von Kapitel 5 und auch in Vers 16. Diese Vier-Schritte-Strategie, die wir hier sehen, die lässt sich auch in einem Leitgedanken oder vielleicht Leitgedanken Gedanken wunderbar zusammenfassen. Und den könnte man so nennen, wenn man diese vier Schritte hier mit einbezieht, um in den Leiden dieser kurzen irdischen Zeit durch die Kraft Gottes bestehen zu können, benötigen wir eine feste Entscheidung für eine himmlische Perspektive, die auf göttlichem Wissen gründet und uns eine Sehnsucht nach dem Ewigen weckt. Vielleicht nochmal, um in den Leiden dieser kurzen und irdischen Zeit durch die Kraft Gottes bestehen zu können, benötigen wir eine feste Entscheidung für eine himmlische Perspektive, die auf göttlichem Wissen gründet und uns eine Sehnsucht nach dem Ewigen weckt. Nun, Paulus hat nun natürlich gut zu reden. Ja? Man kann natürlich immer wunderbar von Leid reden und wie das alles ganz toll sein soll. Aber man könnte ihn fragen, aber hast du das schon mal alles miterlebt? Und ich würde meinen, dass wir Paulus' Leben beobachten und schauen, was ihm alles widerfahren ist, dass der Großteil von unserem Leid keinen Vergleich hat. Wir bleiben erstmal in 2. Korinther und der ganze Brief ist übersät von Beispielen, die Paulus nennt, um zu zeigen, welches Leid er alles erfahren hat. Schaut euch mal in Kapitel 1, Vers 8 schon mal an. Paulus schreibt hier ganz am Anfang des Briefes: Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, sodass wir übermäßig schwer zu tragen hatten und sogar über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. So schlimm waren die Bedrängnisse, die Paulus durchmachen musste, dass er schreiben kann und für alle Zeiten festgehalten hat, dass sie selbst am Leben verzweifelten. Sie kamen auch an einen Brechpunkt, wo sie nicht mehr weiter wussten. Die Leiden des Paulus und seiner Mitstreiter, sie kamen, weil sie Christus verkündigten. Es waren nicht Leiden, die aus Selbstverschulden, aus Sünden entstanden sind, sondern es sind Leiden, die entstanden sind, weil sie Christus verkündigten. Aber sie waren nicht desto trotz genauso eben schwere Leiden. Und Paulus geht in diesem Brief mehrmals, wie gesagt, darauf ein, in Kapitel 1, wie wir gerade gesehen haben, in Kapitel 4, in Kapitel 6, in Kapitel 11 und in Kapitel 12. Also in 5 von 12 Kapiteln spricht Paulus über das Leid, was sie widerfahren haben. Und in Kapitel 11 detailliert er einiges von dem. Ich lese nur ein paar von den Dingen vor. In Vers 23 redet er davon, dass sie häufig gefangen wurden, dass sie viele Schläge erlitten und oft Todesnöte hatten. In Vers 24 berichtet er, dass er 5-mal 39 Geißelhiebe von den Juden empfangen hatte. Also Geißelhiebe, das waren nicht Klaps auf den Popo. Das waren wirklich schwere Sachen, die deinen Körper wirklich auch kaputt machen, den Rücken kaputt machen. Er wurde 3-mal mit Ruten geschlagen, sagt er in Vers 25, und 1-mal gesteinigt und für tot befunden, aber Gott hat ihn daraus errettet. In Vers 25 schreibt er weiter, dass er 3-mal Schiffbruch erlitten hat. Einen Tag und eine Nacht war er in kompletter Seenot mitten im Meer gestrandet. In Vers 26 schreibt er, dass sie Gefahren hatten auf Reisen durch Flüsse, durch Räuber und von den eigenen Landsleuten, die sie umbringen wollten. In Vers 26 redet er davon, dass sie Gefahren in den Städten hatten, in den Wüsten, auf dem Meer und von falschen Brüdern. In Vers 27 sagt er, dass sie Mühe bei der Arbeit hatten, viele schlaflose Nächte, Hunger leiden mussten, Durst leiden mussten, häufig Fasten, Kälte und Blöße. Vers 28, die tägliche Sorge um die Gemeinde hat ihm auch schwer aufs Gemüt aufgeschlagen. Und in Vers 32 bis 33 berichtet er davon, dass er fliehen musste aus Damaskus, mit einem Korb über eine Mauer gelassen wurde, damit er entkommt von der Meute, die ihn versucht hat umzubringen. Und das sind nur ein paar von den Dingen, die ihnen widerfahren ist. Das ist viel Leid. Aber das war noch nicht alles. Dazu kommen noch seine persönlichen Herausforderungen, die er in Kapitel 12 detailliert und beschreibt. Da könnt ihr kurz zuhören. Kapitel 12, Vers 7 schreibt er: Mir wurde ein Pfahl für das Fleisch gegeben oder ein Dorn, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wir wissen nicht genau, was das war oder wer das war. Aber wir wissen, dass Paulus einiges an physischen Herausforderungen hatte. Er beschreibt es zum Beispiel in Galater 4, 13 bis 14 auch noch. Womöglich hatte er mit seinen Augen auch Probleme und vielen anderen Dingen, die seinen Körper ausmachten. Und es zeigt sich auch, das ist gerade die Leute, an die er schreibt hier, an die Korinther, dass er kein guter Redner war offensichtlich, weil das ist, was die Korinther ihm immer wieder vorwarfen. Er sei kein guter Redner, er sei einfach ein Hanswurst. Ja, wieso kommt er zu uns und redet so? Er hat überhaupt nichts zu geben. Und sie haben ihn versucht, ständig zu entmutigen damit. Also Paulus wusste sehr gut, was es heißt, zu leiden. Wenn wir also sein Leben kennen und erfahren haben, dass er all diese Dinge durchmacht, ist es umso erstaunlicher und hilfreicher, diese Verse, die wir gerade gelesen haben, zu verstehen. Eine Sache müssen wir aus dem Kontext aber noch wissen, die ist auch sehr, sehr wichtig. Um diese vier Schritte wirklich verstehen zu können und richtig einordnen zu können, schaut euch mal Kapitel 4, Vers 7 an. Wir fangen in Vers 6 an, weil das ist der ganze Kontext für unseren Text heute. Das ist der ganze Aufbau, der ganze Unterbau, der zu Vers 16 führt. Wie fängt der an? In Vers 6 schreibt er und sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, das ist die Errettung, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also Gott hat etwas in den Menschen zuerst gemacht, er hat ihnen ein neues Herz gegeben, er hat Licht in ihren Herzen gemacht. Und dann schaut euch Vers 7 an. Wir haben aber diesen Schatz von diesem wunderbaren Licht in irdenen Gefäßen. Das ist der Kontrast hier. Das sind Gefäße, die zerbrechen können. Das sind Gefäße, die kaputt gehen. Das sind irdene Dinge, die verwesen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wozu? Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Gott ist es, der die Kraft gibt. Gott ist es, der uns durchträgt. Gott ist es, der Unterbau ist, den wir benötigen, um selbst diese vier Schritte wirklich führen zu können. Das ist die Grundlage von den Versen 16 bis 18. Das ist die Voraussetzung, die wir brauchen für diese Strategie. Gott ist derjenige, der alles in uns wirkt. Und so kommen wir zum ersten Leitgedanken, den ersten notwendigen Schritt. Und das ist nämlich, dass Paulus hier in Vers 16, schaut euch den nochmal an, von einer festen Entscheidung redet. Nochmal, im Kontext, Paulus hat all diese Dinge miterlebt und sein Körper ist sicherlich an dem Punkt, wo er sich ganz gut an all diese Dinge erinnern kann. Ja, wir haben von Geißelungen, von Auspeitschen, von Steinigen, von all diesen Dingen geredet. Sein Körper ist ein Anzeichen davon. Und trotzdem schreibt er in Vers 16, schaut euch den Vers an, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Paulus trotzt hier allen Widerständen und allen Umständen in seinem Leben mit einer festen Entscheidung, sich nicht entmutigen zu lassen. Das Darum, was da steht, zeigt uns ganz deutlich, dass es nicht einfach nur eine Willensentscheidung war mit mir nicht. Ja, mit mir könnt ihr das nicht machen. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Sondern es gibt einen Anlass. Und den nennt er in Vers 15. Schaut euch den an. Der Anlass war, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Paulus hat verstanden, dass alles das, was mit ihnen passiert ist, zur Erbauung, zur geistlichen Erbauung von anderen Gläubigen war und zur Ehre Gottes. Das heißt, sein Fokus war nicht auf seinen Leiden, nicht auf den ganzen Umständen, sondern sein Fokus war, dass sein Leben für andere etwas zählte, für anderen dienen würde. Also sein Blick war auf andere Dinge gerichtet und nicht auf sich. Und das ist entscheidend. In diesem Kontext ist auch dieser Aufruf, den er von sich sagt und von seinen Mitstreitern auch zu verstehen, wir lassen uns nicht entmutigen. Weil es gibt Dinge außerhalb von uns, die größer und wichtiger sind. Es ist notwendig, das zu hören. Weil jeder von uns, der schon mal Leid miterlebt hat, groß oder klein, weiß, dass Leid lähmt. Leid lähmt uns. Es macht uns passiv. Wir geben fast auf, weil wir verstehen, wir sind nicht mehr unter Kontrolle. Dinge passieren um uns herum, die wir nicht mehr eine Kontrolle haben und deswegen werden wir schnell passiv und deswegen ist es so gut und so notwendig, dass Paulus hier sagt, wir haben uns entschieden, uns nicht entmutigen zu lassen. Das ist eine aktive Tat auf ihrer Seite. Paulus hat sich nicht einfach nur passiv treiben lassen von all den Dingen, die um ihn herum passiert sind und hat gesagt, ah, Gott wird das schon irgendwie richten. Er hat das im Glauben verstanden, er muss auch hier eine Entscheidung treffen, ähnlich wie David in dem Psalm. Wie oft war David entmutigt? Wie oft war er am Leben verzweifelt und doch sagte er immer, ich werde dich preisen, ich werde dir vertrauen. Wir müssen uns selber diese Dinge zusprechen. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Es gibt gute Gründe dafür, zu denen wir jetzt gleich kommen. Also, um in den Leiden dieser kurzen und irdischen Zeit durch die Kraft Gottes bestehen zu können, benötigen wir erstens eine feste Entscheidung. Und das ist jetzt der zweite Schritt, eine feste Entscheidung für eine himmlische, ewige Perspektive. Vers 16 bis 18. Wir fangen in Vers 16 nochmal an. Sondern, mit dem zweiten Teil, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der erste Teil dieser neuen, dieser herrlichen himmlischen Perspektive ist es zu verstehen, dass Gott, was auch immer hier auf Erden mit Leid geschieht, unseren inneren Menschen fortwährend erneuert, auch im Leid. Schaut euch den Kontrast an, den er hier zieht in diesem Vers. Was ist der Kontrast? Es ist der äußere und der innere Mensch, nicht wahr? Ein paar Verse später, schaut euch mal in Kapitel 5, Vers 1 an, spricht Paulus von diesem äußeren Menschen, unsere irdische Zeltwohnung, die zugrunde gehen wird. Und er spricht davon, dass wir seufzen und beschwert sind, in dieser Zeltwohnung zu sein, weil wir wissen, dass das vergeht, aber wir werden woanders hinkommen. Er nennt dort dann den äußeren Menschen, dieses Äußere, das Sterbliche, das, was vergehen wird. Und das ist der Teil, dieses Äußere, das am meisten von Leid beeinflusst ist. Aber es ist sogar noch mehr. Gott, sagt er hier mit diesem Vergleich, Gott hat dich nicht nur als einen physischen Menschen erschaffen. Du bist nicht nur das, was man äußerlich sieht. Du bist nicht nur Materie, sondern du bist auch etwas, was innen drin ist, was im Gegensatz zum Äußerlichen steht. Das ist die Seele, die Gott geschaffen hat. Jesus redet davon in Matthäus 10, Vers 28. Hört nochmal zu. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, das ist der äußere Teil, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Gott hat den Menschen in zwei Teile geteilt, in diesen äußeren Menschen und den inneren Menschen. Und dieser innere Teil, der kann nicht belangt werden von den äußeren Elementen. Und es ist dieser ewige Teil, den schreibt Paulus hier, den Gott jeden Tag erneuert. Trotz und mit den Umständen. Oder vielleicht auch gerade in diesen leidvollen Zeiten. Ich weiß, auch wenn das in diesen Zeiten wirklich schwer zu verstehen ist, ist es doch hier, was Paulus schreibt. Auch wenn wir das nicht fühlen und nicht erfahren in den Zeiten, wo es uns wirklich schlecht geht. Das ist, was Paulus schreibt, was Gott mit uns macht. Er wird unseren inneren Menschen erneuern, gerade in dieser Zeit. Diese Wahrheit dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Denn, schaut euch Vers 17 an, hier kommt die Begründung. Wir dürfen diese Wahrheit nicht aus den Augen verlieren, denn, Vers 17, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Dieser Vers hier, er hat ein paar Parallelen, einer davon ist auch in Römer 8, Vers 18, die sind so dermaßen gigantisch, dass jeder Versuch, sie zu erklären, immer zu kurz kommen wird. Doch muss ich mich damit beschäftigen heute, aber es wird immer zu kurz kommen. Ihr versteht, wenn ihr euch mal hinsetzt und heute Nachmittag einfach nur diesen Vers anschaut, das ist einfach gigantisch, was hier gesagt wird. Unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus entscheidet sich also gegen Entmutigung, weil er etwas weiß. Und was weiß er? Er sagt, dass alle Bedrängnis, groß oder klein, zwei Dinge sind. Sie geht schnell vorüber und sie ist leicht. Okay, Paulus, wie kannst du das sagen? Ja? Wie kann er denn einfach so etwas sagen? Ich meine, diese gewaltigen Verluste, die wir haben, vielleicht wenn wir einen Menschen, der uns lieb ist, wenn wir ihn an den Tod verlieren oder wenn wir selber schmerzhaft krank werden oder wenn körperliche Gebrechen uns die Nächte rauben und wir einfach nicht mehr weiter wissen. Wie kannst du davon leicht reden und wie kannst du davon von schnell vorübergehend reden? Ich leide doch jeden Tag. Na, Paulus auch. Paulus hatte auch ein schweres Leben, wie wir gelesen haben. Aber schau dir den Vers nochmal an. Das ist wirklich so wichtig zu verstehen. Das ist der Kern von Paulus' Weigerung, sich unterkriegen zu lassen. Schau dir den Vers nochmal an. Siehst du, gegen was er dieses Leid dieser Welt hält? Was ist der Kontrast zu dem Leid, das wir hier in dieser Welt erfahren? Herrlichkeit. Er spricht hier von Herrlichkeit. Der Gegensatz zu den Bedrängnissen ist Herrlichkeit. Nun, was ist Herrlichkeit? Das ist nicht eine einfache Frage und auch da gibt es schon sehr viel Tinte vergossen worden in dieser Welt, um Herrlichkeit zu beschreiben. Die beste Beschreibung von Herrlichkeit ist die, dass wir Gott schauen, weil Gott spricht von sich, dass er herrlich ist. Aber wie können wir das begreifen? Was heißt denn die Herrlichkeit, die vor uns ist? Das hat etwas mit Wert zu tun, mit Anerkennung, mit Helligkeit, mit Glanz, mit Leuchtkraft und mit Schönheit. Aber es ist trotzdem mehr als das. Also vor uns liegen Dinge, die hell sind, die was mit Anerkennung zu tun haben, die wertvoll sind, die leuchten und die schön sind. Aber was genau ist das und wie geht das? Nun, die Herrlichkeit, wie auch immer wir sie definieren, sagt Paulus, ist erstens ewig und zweitens über alle Maßen gewichtig. Und da wollen wir kurz ein bisschen draufschauen, um das besser zu verstehen. Weil sie im Kontrast steht zu all dem, was hier auf dieser Welt passiert. Ihr wisst das. Wir können hier auf dieser Welt nichts Ewiges erfahren, oder? Nichts hält für immer. Alles geht kaputt. Ja, die Welt hat einen Knacks. Alles ist nicht so, wie es sein sollte. Selbst die schönsten Momente halten niemals lang genug an, uns wirklich zu befriedigen. Alles geht irgendwann zu Ende. Das Schönste und das Schlimmste. Das Schönste und das Schlimmste. Versteht ihr? Alles geht irgendwann zu Ende. Ich werde immer älter. Es ist langsam offensichtlich, auch mir. Meine Kraft lässt manchmal nach und das passiert uns allen. Ja, bis wir alle sterben. Und das ist eine Realität, die jeder von uns durchgeht. Keiner von uns wird hier auf dieser Welt ewig leben, auch wenn wir in unserer Seele verstehen, das ist einfach nicht richtig. Alles geht zum Ende. Die schönsten Dinge der Welt. Wohin wir auch blicken, es ist alles, in den Worten des Predigers, vergänglich. Weil es nur für einen kurzen Augenblick da ist. Ich weiß nicht, wie es eure Erfahrung ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich jünger war, vielleicht auch in dem Alter, in den Jugendjahren, ja, dass man irgendwie Tage hatte, ich kann mich noch so sanft daran erinnern, Tage hatte, die man denkt, die nie zu Ende gehen. Jetzt mit 47 frage ich mich manchmal nach Monaten, wo die Zeit hin ist. Es rennt einfach alles immer schneller vor sich hin. Die Zeit vergeht. Tick, Tag, mit jeder Sekunde, egal wie ich mich fühle, die Uhr geht einfach weiter. Meine Lebensuhr geht runter hier auf dieser Welt. Aber diese Herrlichkeit, von der Paulus redet, ist nicht so. Diese Herrlichkeit, von der Paulus redet, sagt er, sie ist ewig. Das heißt, sie hört niemals auf. Die wird niemals weniger, sie wird nicht verblassen, sie wird für immer da sein, in aller Stärke und aller Macht, egal wie genau das aussieht, sie wird niemals vorübergehen. Sie wird da sein für alle Zeit. Das ist gigantisch. Und verglichen damit ist das, was hier passiert, wirklich ein kleiner Moment. Weil wenn du diese 70 Jahre oder 80 Jahre oder wie alt auch immer du wirst, gegen die Ewigkeit hältst, ist das kein Vergleich. Zweitens, sagt Paulus, ist sie über alle Maßen gewichtig. Nun, was meint ihr denn damit? Ihr könnt euch eine Waage vorstellen. Ja, diese Waage mit zwei Waagschalen. Kennt ihr vielleicht noch, oder habt ihr irgendwo schon mal gesehen, wo man auf der einen Seite eine Sache hinlegt und auf der anderen die andere, um sie irgendwie zu vergleichen. Ihr könnt euch eine Waagschale vorstellen und das Leid und all die Dinge, die in dieser Welt passieren, auf die eine Seite packen und auf der anderen Seite die Dinge, die in der Ewigkeit sind. Das ist der Vergleich hier. Stellt euch diese Waagschale mal vor. Und Paulus sagt nun, dass all das Vergängliche, das Schöne und das Leid dieser Welt, die Balance dieser Waage niemals verändern wird. Egal wie viel du darauf packst von dem Vergänglichen, es wird diese andere Seite nicht einen einzigen Millimeter bewegen. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, dass auf der Ewigkeitsseite der Mount Everest liegt und auf der Vergänglichkeitsseite Federn. Alles, was in eurem Leben passiert, eine Feder mehr, noch eine Feder mehr, noch eine Feder mehr. Wann wird sich diese Waage irgendwann mal bewegen? Niemals. Egal was passiert, diese Ewigkeitsseite ist immer gewichtiger. Und Gott verspricht euch das als Gläubige, dass das euch betreffen wird. Ihr werdet das haben für alle Ewigkeit. Es wird so gewichtig und gewaltig sein, dass all das, was im Leben passiert ist, nur kleine Federn sind, die nichts außer Balance gebracht haben. Das ist der Vergleich. Das ist die Perspektive Ewigkeit. Nun, Paulus hilft uns im Römerbrief noch ein bisschen weiter, diese Herrlichkeit zu verstehen. Ich habe ja von Römer 8, Vers 18 schon gesprochen, die im Endeffekt die gleichen Dinge aussagen, nur ein bisschen anders. Dort schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, das ist die gleiche Begrifflichkeit, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Wieder diese Waagschale. Die Leiden dieser Zeit, kein Vergleich mit der Herrlichkeit, die vor uns liegt. Aber er sagt noch zwei Sachen mehr über diese Herrlichkeit. Und er sagt, dass sie erstens geoffenbart werden muss. Sie muss erstens geoffenbart werden. Das heißt, sie ist jetzt noch nicht da. Diese Herrlichkeit können wir an diesem Moment noch nicht erkennen und noch nicht sehen. Deswegen muss sie offenbart werden. Und zweitens, schaut euch den Vers nochmal an oder hört nochmal zu. Was hat er gesagt? Sie muss an uns offenbart werden. Diese Herrlichkeit muss an uns offenbart werden. Das ist der Ort. Nun, wenn wir das Bild der Waage vielleicht nochmal bemühen wollen, dann ist auf der Leidensseite steht der vergängliche Mensch. Ja, das Leben, was wir gerade leben, mit all den vergänglichen Leiden um uns herum. Und auf der anderen Seite steht dieser verherrlichte Mensch. Und diese Herrlichkeit hat eine über jedes Maß hinausgehende ewiges Gewicht. Und da muss unser Fokus drauf sein. Wenn wir Paulus jetzt hier in Römer 8 richtig verstehen und auch in 2. Korinther 4, dann ist diese Herrlichkeit, auf die er aus möchte, auf die wir schauen müssen, nicht nur das Äußere der kommenden Zeit, von der Johannes in Offenbarung 21,4 spricht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn wir an diese Herrlichkeit denken, dann denken wir oft an diese Verse, nicht wahr? An die äußeren Umstände, die sich alle verändern. Aber Paulus sagt noch viel mehr als das. Paulus sagt, diese Herrlichkeit, die wird an uns offenbart werden, an dir und an mir. Wir werden verherrlicht werden. Dieser Körper, dieses Gebrechliche, dieses Temporäre, in dem wir stecken, diese Zeltwohnung, sie wird abgebrochen werden und sie wird erneuert werden. Und das ist ein Ansporn für dich, festzuhalten jetzt in dieser Zeit. Es ist nicht nur, dass die äußeren Umstände viel besser werden, es ist, dass du vollkommen verherrlicht wirst. Und das ist ein Gewicht in der Größe von Mount Everest. Und diese Welt erwartet uns. Es ist eine himmlische und herrliche und ewige Welt, wo alles neu gemacht wird, inklusive dir. Und darauf haben die Glaubenshelden geschaut. Wir haben schon oft Hebräer 11 gelesen, ja, Vers 13 und 16. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Und Vers 16, nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das ist, was all die Gläubigen in Hebräer 11 gemeinsam hatten. Sie haben nicht hier auf diese Welt geschaut. Und schaut euch mal Hebräer 11 an, vor allem am Ende, wo alles detailliert wird, was die alles durchleiden mussten. Kein Vergleich mit dem, was noch kommt. Paulus spricht also hier nun jeder leidgeplagten Seele Mut zu, indem er deutlich macht, dass sich nicht nur eben dieses Äußerliche verändern wird, was wir so oft wollen, sondern wir werden verändert. Dieser absterbende Leib mit all seinen Schwächen und all den Zeichen des Leids dieser Welt, der bleibt nicht für immer so. Kein noch so großer Schmerz überdauert. Jede noch so große Kerbe, die diese Welt dir hier hinterlässt, die wird irgendwann verschwunden sein. Denn du wirst verherrlicht werden. Du wirst einen neuen Körper haben. Du wirst leuchten. Du wirst angenommen sein. Du wirst perfekt sein. Du wirst ganz sein. Du wirst schön sein. Und dieser Fokus ist der Kern, weshalb Paulus sagen kann, wir lassen uns nicht entmutigen. Ich sage bewusst, dass es letztlich ist, weil wir hatten ja gerade am Anfang gelesen, dass Paulus in diesem Kampf dieser Welt selbst an den Punkt gekommen ist, um zu sagen, ich verzweifle, ich weiß nicht mehr weiter. Und trotzdem hat Gott das weitergeführt. Wir benötigen diese Strategien, die Paulus auch hatte, nicht sich auf das Vergängliche zu konzentrieren, egal wie schwer es ist, sondern auf das, was noch kommen wird. Die Perspektive Ewigkeit, Vers 17 bis 18 nochmal. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Dieses Leid hier auf dieser Welt ist zeitlich. Aber es kommt etwas, eine Herrlichkeit, eine wunderbare Herrlichkeit, auf die wir schauen können, die für ewig ist. Und die diese Balance am Ende hält. Also während wir im Glauben auf diese kommende Herrlichkeit schauen, während wir das tun, weiß ich, geschieht die Welt um uns herum. Aber selbst das verwendet Gott oder wird von Gott so geführt. Und schaut euch den Vers nochmal an. Wie schreibt Paulus, unsere Bedrängnis, unser Leid, was macht das? Dieses Leid verschafft uns. Es bewirkt in uns diese Herrlichkeit und zwar schon jetzt. Es ist etwas, was schon hier auf dieser Welt passiert. Wir werden jetzt schon innerlich verherrlicht durch und mit diesem Leid. Gott ist damit beschäftigt, dich in sein Ebenbild umzuformen. Das ist dann in Römer 8, Vers 29 und folgende genau der Punkt. All die Dinge um uns herum geschehen uns zum Guten. Es sind nicht gute Dinge, die immer geschehen, aber sie geschehen uns zum Guten. Wozu? Damit wir verwandelt werden in das Ebenbild Jesu Christi. Das ist das Versprechen dort. Und das ist, was Paulus auch hier deutlich macht. Nun, wir hatten zu Beginn von Martha Snell Nicholson erfahren, dass sie mit 14 Jahren krank wurde und dass sie den Rest ihres Lebens an ein Bett gefesselt war, bis sie mit 55 gestorben ist. Sie verarbeitete, wie gesagt, diese Erfahrungen in über 500 Gedichten. Und eines von diesen Gedichten ist sehr berühmt geworden. Es heißt The Thorn oder Der Dorn. Da es leider auf Englisch ist und nicht alle des Englischen mächtig sind, werde ich einfach nur eine reine Übersetzung vorlesen. Das ist nicht mal gereimt. Aber hört mal zu, mit all dem, was ihr nun über sie wisst und über Leid, wie sie schreibt. Sie macht nämlich in ihrem Gedicht das deutlich, was Paulus hier auch gesagt hat. Sie schreibt, ich stand als Bittender vor Gott, vor seinem Königsthron, und bat um eine kostbare Gabe, die ich mein eigen nennen könnte. Ich nahm das Geschenk aus seiner Hand, doch als ich gehen wollte, rief ich, aber Herr, das ist doch ein Dorn. Und er hat mein Herz durchbohrt. Dies ist ein seltsames und schmerzliches Geschenk, das du mir gegeben hast. Und er sprach, mein Kind, ich gebe gute Gaben und ich gab dir mein Bestes. Ich nahm es mit nach Hause. Und obwohl anfangs der grausame Dorn sehr schmerzte, lernte ich mit den Jahren schließlich, ihn mehr und mehr zu lieben. Ich lernte, dass Gott niemals einen Dorn gibt, ohne diese zusätzliche Gnade. Er nimmt den Dorn, um den Schleier zu lüften, der sein Angesicht verbirgt. Diese Frau, die für 35 Jahre lang an ein Bett gefesselt war, weil sie mit 14 krank wurde, musste etwas verstehen und hat etwas verstanden, was Paulus uns hier auch gegeben hat. Gott verändert unser Innerstes durch Leid und durch diese Dinge hindurch. Und dieser Dorn, von dem sie hier redet, das war ihr Leid, von dem sie spricht. Und dieser Dorn, von dem sie redet, das ist auch dein und mein Leid. Er führt dazu, dass wir Gottes Angesicht noch heller und noch besser und noch schöner sehen als jemals zuvor. Und das hilft uns, unsere Augen auf die ewigen Dinge zu richten. Das ist die Perspektive, die Gott in uns wirkt. Also, um in den Leiden dieser kurzen irdischen Zeit durch die Kraft Gottes bestehen zu können, benötigen wir eine feste Entscheidung für eine himmlische und herrliche Perspektive. Und das ist nun der dritte Schritt, noch kürzer, auf göttliches Wissen gegründet. Das ist, was wir jetzt im Endeffekt hier gemacht haben. Aber schau dich Vers 5 nochmal an und vor allem den ersten, Vers 5, Kapitel 5, Vers 1, vor allem die ersten Worte. Denn wir wissen, schreibt Paulus. Denn wir wissen. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern es hat etwas mit Verstand zu tun. Wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Dieses Wissen ist absolut notwendig. Es ist absolut notwendig, dass wir in Gottes Wort lesen und darin diese wunderbaren und herrlichen Verheißungen für die Ewigkeit finden, die wir hier auf dieser Welt nicht sehen können und erfahren können, aber im Glauben festhalten können. Weil in all dem Leid, das uns widerfährt, können wir eine Sache nicht. Wir können es nicht erfühlen, weil Leid ist einfach schrecklich. Es fühlt sich schrecklich an. Und in den Momenten, in denen wir Leid erfahren, wissen wir nicht aus und nicht ein. Das Einzige, was uns bleibt, sind Wahrheiten. Es sind Wahrheiten, an denen wir festhalten müssen. Und deswegen schreibt Paulus, denn wir wissen. Und auch wir müssen wissen. Wir müssen diese Wahrheiten kennen. Wir müssen sie tief einprägen, weil die Welt um uns herum zerfällt wie Sand. Unser Leben zerfällt wie Sand. Wir brauchen aber einen Anker, der uns hält durch dieses Zerfallen hindurch. Und das ist eben das Wissen von der Errettung durch Jesus Christus. Es ist das Wissen, dass er uns durchhält bis zum Ende und auch durchtragen wird. Es ist das Wissen, dass er gut ist und er Gutes mit uns vorhat. Es ist das Wissen, dass es eine kommende Herrlichkeit gibt. Es ist das Wissen, dass wir einmal verherrlicht sein werden. Es ist eine feste Zuversicht, auf die man hofft. Das ist, was der Hebräerschreiber über Glauben sagt. Das ist, wie Gott Glauben definiert. Hebräer 11, Vers 1. Es ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Nicht jetzt. Ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt aus einem Buch von C.S. Lewis vorlesen, der über das Gewicht dieser Herrlichkeit versucht hat zu sprechen. Es kommt von einer Predigt, die er mal gehalten hat. Er schreibt es aber auf eine wunderbare, herrliche Art und Weise über diese Dinge. Und er schreibt Folgendes. Er sagt, im Moment befinden wir uns außerhalb dieser Welt, also dieser Welt, die herrlich ist, auf der falschen Seite der Tür. Wir nehmen die Frische und Reinheit des Morgens wahr, aber sie machen uns nicht frisch und rein. Wir können uns nicht in die Pracht einfügen, die wir sehen. Aber die Blätter des Neuen Testaments, sie rascheln mit dem Hinweis, dass es nicht immer so sein wird. Eines Tages, so Gott will, werden wir in diese neue Welt gelangen. Wenn die menschlichen Seelen mit freiwilligem Gehorsam so vollkommen geworden sind, wie die unbelebte Schöpfung in ihrem leblosen Gehorsam, dann werden wir ihre Herrlichkeit anziehen. Oder vielmehr die größere Herrlichkeit, von der die Natur nur der erste Entwurf ist. Es ist manchmal wirklich notwendig, Wahrheiten auch von Poeten zu hören, die uns helfen, das wunderbar zu sehen. Wir stehen auf der falschen Seite der Tür. Wir nehmen diesen Morgenduft wahr, aber er ist noch nicht da. Und doch wissen wir, er kommt. Also, um in den Leiden dieser kurzen irdischen Zeit durch die Kraft Gottes bestehen zu können, benötigen wir eine feste Entscheidung für eine himmlische und herrliche Perspektive, die auf göttlichem Wissen gründet, und dann ist unser vierter Schritt, und uns eine Sehnsucht nach dem Ewigen weckt. Vers 2 von Kapitel 5. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. In den Leiden dieser Zeit schaute Paulus auf das, was noch kommt, und er sehnte sich danach, was noch kommt. Sein Herz und sein Blick und seine Hoffnung war ausgerichtet auf das, was noch vor uns liegt. Und das ist das Verlangen, das Gott neu macht. Schaut euch Vers 16 nochmal an. Was schreibt Paulus hier in Vers 16? Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist, was Gott hier auf dieser Welt schon macht. Er erneuert dein und mein Herz auf diese Hoffnung hin. Auf ein neues Verlangen hin. Nicht auf ein Verlangen, hier auf dieser Welt alles Leid wieder wegbekommen zu haben und so gut wie möglich zu leben, so gut dieses Verlangen auch ist, sondern es ist ein neues Verlangen, ein übernatürliches, auf eine Welt, die noch kommt, auf eine Herrlichkeit, die uns versprochen wurde, die auch unser Leben betrifft. Es ist ein Sinneswandel, der ein Vorzeichen ist für diese kommende Herrlichkeit. Es ist ein Vorzeichen von diesem Morgen, von dem C.S. Lewis gesprochen hat. Es ist der Duft des Morgens, die frische Luft, die wir riechen. Und der Morgen kommt. Also während wir beten, um zum Ende zu kommen, während wir beten, Herr Jesus, trage mich hier durch. Während wir das tun, muss ich eine feste Entscheidung für himmlische Perspektiven treffen, die auf göttlichem Wissen gründet und die mir dadurch eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive, eine neue Sehnsucht für das Ewige weckt. Ich möchte noch mit dem letzten Vers aus dem von mir schon oft viel zitierten Kirchenlied, ich weiß, woran ich glaube, meistens zitiere ich die ersten zwei Verse, jetzt der letzte, der passt hier auch wunderbar. Der Schreiber schreibt hier, so weiß ich, was ich glaube. Ich weiß, was fest besteht. Und in dem Erdenstaube nicht mit als Staub verweht. Ich weiß, was in dem Grauen des Todes ewig bleibt. Und selbst auf Erdenauen schon Himmelsblumen treibt. Während wir blicken auf das, was noch kommt. Während wir unsere Hoffnung setzen auf das, was noch kommt. Verändert Gott unser Innerstes. Das sind die Himmelsblumen, von denen er hier schreibt, die schon hier auf Erdenauen blühen. Das ist, wo Gott uns haben will. Dass wir innerlich verändert werden, dass da schon anfängt, etwas anzublühen, was später so herrlich und so wunderbar und so schön sein wird, dass wir es mit all dem Leid dieser Welt nicht vergleichen können. Und so nimmt jedes Leid am Ende immer ein gutes Ende. Weil Gott das Ende macht. Schaut euch mal Vers 11 noch an, und das ist damit dann Schluss. 2. Korinther 4, Vers 11. Paulus schreibt hier, denn wir, die wir leben, wir werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diese Worte und dieses Beispiel, das wir auch bei Paulus sehen. Wir sind dir dankbar für diese Erinnerung, dass vor uns eine Ewigkeit liegt. Eine Welt, von der wir jetzt nur den Duft so leicht erkennen können. Aber der den vollen Morgen darstellt, der das Herrlichste darstellt, was wir uns nur vorstellen können. Und der uns, unsere Seelen, unseren Leib erneuert. Und der uns frisch macht und der uns für alle Ewigkeiten vor dir hält. Hilf uns, Herr, diese Perspektive während den guten und während den schlechten Zeiten nie zu verlieren. Dass die Dinge um uns herum vergänglich sind. Dass die Leiden im Endeffekt leicht und schnell übergehend sind. Aber dass wir eine Ewigkeit vor uns haben, die nicht vergänglich ist, die ein großes Gewicht hat. Hilf uns, Herr, daran festzuhalten. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.